D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Sind wir Menschen für Monogamie gemacht? Lebenslange Treue zu ihr oder zu ihm? Oder betrügen wir uns mit dieser Idee vielleicht selbst? Ich habe euch heute gefragt, wie wichtig ist euch eine monogame Partnerschaft, Monogamie in der Beziehung?
Das ist mit das Wichtigste in der Beziehung.
Wenn man sich vorher ausgelebt hat, ja.
Ich glaube, dass es eher auf die Ehe zu spezifizieren ist, dass man da monogam lebt, ja. Weil da Treue ziemlich wichtig ist, finde ich.
Monogamie, nein.
Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, kann ich sagen. Also ich finde Treue schon wichtig. Ich würde es aber nicht uneingeschränkt einfordern.
Ich bin einfach kein Fan davon, was soll ich sagen. Es gibt verschiedene Menschen. Vielleicht findet man jemanden attraktiv. Und wenn ich in einer Beziehung bin und jemand anderes ist damit d'accord, dann wäre ich damit auch d'accord. Wenn jemand mir sagt, nein, ich halte davon nichts, akzeptiere ich das. Aber wenn mir jemand sagt, lass uns ausleben, auf jeden Fall gerne, ja.
In einer Beziehung ist das schon wichtig. Wenn man mit dem Partner offen drüber redet, ist es auch in Ordnung, was anderes auszuprobieren. Aber mit dem Partner drüber reden ist auf jeden Fall das Wichtigste.
Ziemlich gemischt, was ihr mir ins Radiomikro gesagt habt. Friedemann Karik, der hat sich mit dem Thema schon länger beschäftigt, ist Jahrgang 82, lebt in München, ist Blogger, Zukunftsforscher, Journalist, arbeitet für Funk und schreibt für Jetzt, die Süddeutsche und Co. Herzlich willkommen.
Hallo Till.
Friedemann, du hast gerade in diesen Tagen ein Buch rausgebracht, Wie wir lieben, über das Ende der Monogamie. Das ist ein Buch über offene Beziehungen, über Paare, die neue Beziehungsmodelle ausprobieren oder ausprobiert haben. Warum hast du gesagt, es ist Zeit für so ein Buch?
Alles hat angefangen mit der Geschichte von Paul und Jelena, die auch im Buch sind. Und die habe ich für das SZ-Magazin aufgeschrieben. Das sind Freunde von mir, die kamen auf mich zu. Und ich hatte das Gefühl, die Geschichte ist so gut und da steckt so viel drin, was wir gerade diskutieren über Liebe, Sex, Beziehung, Eifersucht, Partnerschaft und so weiter und so fort, dass man das weitererzählen muss. Die Resonanz war enorm. Selten auf einen Text so viele hasserfüllte und liebeserfüllte und interessierte Zuschriften, Facebook-Kommentare bekommen. Und dann war klar, wenn es mehr dieser Paare gibt und dieser Menschen, die das versuchen, dann müssen wir ein Buch draus machen.
Und zum Einstieg hören wir einen kleinen Ausschnitt, den Prolog aus Wie wir lieben über das Ende der Monogamie.
Die Monogamie ist ein Desaster, zumindest statistisch gesehen. Fast jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden, Tendenz steigend. Die durchschnittliche Dauer einer Beziehung beträgt 4 Jahre. Rund die Hälfte der erwachsenen Deutschen ist schon einmal fremdgegangen. Affären sind der häufigste Grund für Scheidung. Kein Wunder. Ihre sexuellen Wünsche sehen über die Hälfte in ihrer Partnerschaft nicht erfüllt. Monogamer Alltag ist Lügen, Betrügen, Verletzen, Verlassen. Kollateralschäden, die Belastung der 20% alleinerziehenden Eltern, die Trauer der 160.000 neuen Scheidungskinder jährlich, die ungezählten Tränen, Diskussionen, Therapien. Die Einsamkeit vieler der über 50% Singles, die deutsche Großstädte heute bewohnen. Die Scheidungsraten in dieser Welt, so schreibt die Autorin Anne Waag, hätten angewandt auf die kommerzielle Luftfahrt schon lange zur Abschaffung derselben geführt.
Friedemann Karik mit einem ersten kurzen Ausschnitt aus seinem Buch über Monogamie und offene Beziehungen reden wir dann gleich ausführlich. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie. So heißt das Buch von Friedemann Karik, zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe, Friedemann. Am Anfang müssen wir eins erstmal klären. Dass das sexuelle Verlangen nach dem Partner, nach der Partnerin, nach einer gewissen Zeit in einer Beziehung nachlässt, das ist normal. Du sagst, es gibt in jeder Beziehung den Faktor Zeit.
Das ist total wichtig, genau das einfach mal festzuhalten, sich einzugestehen, miteinander darüber zu sprechen, dass da einfach auch noch eine sozusagen biologische Uhr des Paares tickt und dass ein gewisser Dopaminausstoß, der einen zusammengebracht hat, ein richtiger innerlicher Drogenrausch, nach 2 bis 4 Jahren so ungefähr aufhört. Bei manchen schon nach einem, bei manchen erst nach 6, die haben dann Glück gehabt. Aber es hört auf, da geht was zurück und verändert sich und das hat weder mit mir noch mit meiner Freundin noch mit dem Schicksal zu tun, das ist einfach Biologie.
Faktor Zeit. Ist es aber dann auch so diese Idee im Raum irgendwie, naja, das was sexuelle Anziehung war, ja, das ist dann vielleicht dann eher sowas wie Freundschaft und Liebe. Was ist mit der Idee?
Das ist total schön, eine sehr schöne Idee und eine wichtige Idee und die hält uns dann auch über Jahrzehnte zusammen und wir wollen das biografisch ja auch. Wir wollen die große, lange Liebe, möglichst ewig, wir wollen Kinder kriegen, wir wollen das Haus am See und das sind alles Wünsche, die habe ich auch und die sind völlig legitim und die machen uns auch zu Menschen. Nur das zu vermengen mit einem sexuellen Anspruch oder dem Anspruch der sexuellen Exklusivität, da kommen dann eben ein Großteil der Probleme her und deswegen sollte man da ganz fokussiert drauf schauen.
Wie viel Prozent der Menschen in Beziehungen denken irgendwann mal an Seitensprung an anderen Menschen? 100%?
Ja, 100%, ganz sicher. Wer was anderes behauptet, lügt. Ich glaube, die einen mal mehr, mal weniger. Es gibt ja auch einfach sozusagen sexuell aktivere oder fantasievollere Menschen als andere. Es gibt Menschen, die suchen in der Partnerschaft vielleicht primär ganz andere Sachen als Sex. Die interessiert es so nicht. Aber ich glaube, darüber nachdenken, ob jetzt in der Theorie oder in der Praxis, weil ich jemanden treffe, der mich irgendwie anspricht, das tun doch alle. Und das ist auch, leider wird es oft so negativ dargestellt als Schwäche. Und da kommt der Trieb durch. Ja, das ist so eine ganz alte, vererbte Lehre von Unterleib, Oberleib. Auch so ein bisschen diese Freudsche, ist über ich. Wir haben uns nicht unter Kontrolle. Wir sind nicht zivilisiert, wenn wir das machen. Alles völliger Quatsch. Das ist einfach unsere Natur. Und ich glaube, die ist uns auch so ganz gut mitgegeben worden.
Wie bist du an die anderen Paare gekommen? Paul und Jelena sind auf dich zugekommen, aber dann sind ja doch einige Paare in deinem Buch drin. Wie hast du die recherchiert?
Also ich habe erstmal hochgepokert und habe behauptet beim Verlag, ich hätte die alle schon. Meine Agentin hat den schönen Satz gesagt, fake it till you make it. So, und dann war klar, irgendwo müssen die herkommen, sonst habe ich ein Problem. Und dann habe ich diesen Text von Paul und Jelena einfach nochmal auf Facebook gepostet und habe gesagt, liebe Leute, bitte teilen und verbreiten. Wenn ihr irgendjemand kennt, der eine ähnliche Geschichte hat und sie erzählen mag, natürlich komplett anonym, dann bitte melden. Und innerhalb von 2 Wochen, kein Witz, hatte ich mehr als genug Fälle, in Anführungsstrichen, um dieses Buch zu füllen. Dann habe ich natürlich ein bisschen geguckt und ausgesiebt, dass alles so drin ist, dass es ein schönes Potpourri ist. Grundsätzlich hat mir das diese kleine persönliche Empirie schon mal gezeigt, es machen viel mehr Leute, als man denkt.
Mhm. Selbst weil wahrscheinlich unsere Eltern, die reden nur nicht drüber oder so. Und könnte sein, ne?
Ja, interessante Auseinandersetzung, wenn man so ein Buch schreibt, dass früher oder später man mal auch mit Mama und Papa darüber spricht und vielleicht Dinge hört, die man nicht wusste, nie wissen wollte.
Doch besser ist, dass sie nicht ausgesprochen sind. Ja.
Absolut. Was aber auf jeden Fall festzuhalten ist, bleibt, dass unsere Elterngeneration da in gewisser Hinsicht vielleicht schon ein Stück freier gelebt hat.
Paul und Jelena haben wir schon angesprochen. Die lernen sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf einer Party kennen, haben dann Sex an einem Bauwagen und kommen auch zusammen. Aber es geht dann vielleicht ein bisschen anders weiter, als man denkt. Und da haben wir noch einen kleinen Ausschnitt.
Der erste Mann neben Paul kommt im Herbst. Er ist Fitnesstrainer und DJ. Ich bin in seinem VW-Bus eingepennt, sagt Jelena, und nicht nach Hause gekommen. Aber ich kann einfach nicht lügen. Als sie Paul davon erzählt, weinen beide. Wie konntest du, schreit er. Paul will sie eine Woche lang nicht sehen. Jelena kann eine Woche nichts mehr essen. Als sie sich wieder treffen, liegen sie sich in den Armen und beschließen, das kann es doch nicht gewesen sein. Wir gehören zusammen, egal was passiert. Was man halt so macht, sagt Paul heute, die komplette Leier. Kann ich dir nochmal vertrauen? Wollen wir deswegen alles aufs Spiel setzen? Er ist verletzt, er rächt sich mit einer anderen. Die hatte das Dekolleté tätowiert, lacht er. Der weit verbreitete Seitensprung, findet Paul, diese tausende Jahre alte Institution. Die ist doch der Beweis, dass etwas mit dem klassischen Beziehungsmodell nicht stimmt. Hat er recht?
Den oder die Richtige finden, dann heiraten und monogam und glücklich bis ans Lebensende zusammen sein. Ja, diese Idee ist gesellschaftlich sehr verbreitet. Friedemann Karik, du hast für dein Buch auch ein bisschen in die Historie geschaut. Woher kommt denn diese Idee, diese wirklich weit verbreitete Idee der monogamen Zweierbeziehung?
Da streiten sich die Gelehrten. Sie ist auf jeden Fall viel, viel jünger, als wir mal denken. Ich würde mal unterscheiden in Monogamie, also in eine Zweier-Ehe, Vater, Mutter, Kind. Die ist wahrscheinlich entstanden vor 5 bis 10, maximal 20.000 Jahren mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Vorher waren wir wahrscheinlich etwas polygamer und promiskuitiver unterwegs, als wir das waren, weil das auch total Sinn ergibt. Wenn ich ein Haus und einen Hof zu vererben habe und dem Land in harter Arbeit viel abbringe, dann will ich das an meine Kinder vererben. Dann macht es Sinn, dass man zusammenbleibt. Und dann ist es auch für wachsende Gesellschaften und für sich bildende Nationen wichtig, dass man eine Familie als kleinste Einheit hat und nicht jeder rumschnackselt, wie er will. Das Ideal von der romantischen Liebe, also dass wir einen Seelenpartner finden, ein Gegenstück und dass das Ganze auf Emotionen beruht, das ist erst so 100 bis 200 Jahre alt, als überhaupt sowas wie eine Individualisierung dann sich auch durchgesetzt hat und eine Liberalisierung. Nicht mehr die Kirche das so stark vorgegeben hat, eine gewisse langsame Gleichberechtigung der Frau eingesetzt hat, man dann nach einer Zwischenphase, wo die Frau sowieso nur ein tugendhaftes Wesen sein musste, ihr auch zugetraut hat, überhaupt Emotionen zu empfinden. Und dem Mann wiederum zugetraut hat, eine Frau dann auch irgendwie zu befriedigen und zu beglücken. Das heißt, das, woran wir heute glauben, ist eine Erfindung wie das Auto, nicht viel älter. Mhm. Und wir kommen von ganz woanders her.
Das heißt aber, diese wirklich liberalen Zeiten, dass man eben Triebe, Sexualität, die eigene Identität ausleben kann, das ist wirklich erst mit den 1968ern gekommen?
Also da gab es ja die sogenannte sexuelle Revolution, wo ganz klar eine Generation nochmal aufgestanden ist gegen die sexuelle Unterdrückung, die in der Gesellschaft geherrscht hat. Ich würde mal sagen, ja, ungefähr grob seitdem bewegen wir uns auf einem entfesselten Markt des Geschlechtsverkehrs und der Liebe, wo wir aussuchen können, wen wir begatten und ehelichen wollen und wen wir lieben wollen. Und das ist verdammt kurz in unserer Menschheitsgeschichte, deswegen können wir damit auch noch nicht so richtig gut umgehen.
Und Tinder hat das Ganze dann nur beschleunigt jetzt noch ein bisschen, oder?
Ja, das Schöne an Technologie ist ja, dass sie eigentlich immer nur das bedient, was wir sowieso schon wollen, nämlich Sex und Liebe. Insofern würde ich Tinder da überhaupt nicht überschätzen. Das wurde erfunden, um ein Bedürfnis zu bedienen und wird benutzt, um ein Bedürfnis zu bedienen und ist nicht von den bösen Aliens auf die Erde gefallen. Das heißt, wir machen mit oder ohne Tinder eigentlich das, was wir seit Jahrtausenden von Jahren machen wollen. Wir dürfen es nur endlich. Es ist ein bisschen leichter, es geht ein bisschen schneller und es steht nicht mehr unter irgendeiner Fuchtel.
Tinder ist das eine. Wenn man in jede Großstadt fährt in Europa, gibt es tausende Liebesschlösser an irgendwelchen Brücken. Wie erklärst du dir das dann? Es gibt ja scheinbar gleichzeitig so ein Bedürfnis, ja, Liebe abschließen, Schlüssel am besten noch wegschmeißen.
Interessantes Symbol, oder? Ausgerechnet ein Schloss, mit dem man Besitz dingfest macht gegen Diebe, soll unsere Liebe irgendwie symbolisieren. Finde ich schon komisch, abgesehen, dass die Brücken alle irgendwann einstürzen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, aber das zeigt ja schon den Anspruch des postmodernen Individuums an seine Beziehung, nämlich dass da was sich verfestigt. Wir sind ansonsten sehr orientierungslos, weil unser Selbst heutzutage gebildet wird, eben hauptsächlich über Beziehung und durch die sogenannte Selbstverwirklichung und nicht mehr wie früher, wenn man vielleicht den Beruf des Vaters erlernte und als Frau viele Kinder gekriegt hat. Heute muss man sein Glück selber machen. Das ist wahnsinnig kompliziert für Menschen. Darin sind wir noch nicht so gut, weil wir das noch nicht so lange machen. Und deswegen suchen wir uns sozusagen Inseln der Orientierung. Da haben wir jetzt aber wirklich mal was dingfest gemacht, zum Beispiel einen anderen Menschen.
Aber es funktioniert eben nicht, ne? Weil eigentlich geht eine Beziehung weiter. Man muss immer dran arbeiten.
Sie entwickelt sich und es ist also in gewissermaßen wieder natürlich. Die Kollegin Scarlett Johansson hat mir einen großen Gefallen getan und letzte Woche, glaube ich, im amerikanischen Playboy gesagt, Monogamie ist wieder natürlich, das zeigt sich daran, dass sie so wahnsinnig viel Arbeit macht. Und da hat sie recht und sie gibt auch nur das wieder, was Anthropologen und Biologen schon lange sagen. Unsere Kultur sagt, binde dich möglichst langfristig, das ist gut für dich, da baust du dir ein Leben mit jemand auf. Es gibt auch einen Teil von uns, der dem entspricht, aber es gibt auch einen großen Teil, der sagt dir einfach, nach 2 bis 4 Jahren, jetzt hast du ja deinen Samen verteilt, du hast den Samen bekommen, du hast Kinder gekriegt, sowohl Mann als auch Frau. Jetzt zieh bitte weiter.
Warum fällt es denn so schwer, das neue Modelle zu finden? Auch in dem Buch sieht man ja, es gibt die unterschiedlichsten Modelle, da kommt doch jemand dazu oder man spricht nicht drüber und jeder hat noch so seine Geschichten nebenher. Also warum ist es so schwer, sozusagen neue Modelle zu finden?
Als erstes mal ist ein großer gesellschaftlicher Druck, da den Alten zu folgen. Jedes Narrativ, was wir hören, jeder Hollywood-Film, jeder Popsong erzählt dir von dir und deiner einen großen Liebe. Da ist nichts mit 3, 4 oder 5 oder mit Seitensprüngen oder offenen Beziehungen. Punkt 2, fehlende Vorbilder im Umkreis. Natürlich, die Eltern haben es auch schon immer so gemacht. Man folgt denen zur Not ins Unglück, man reproduziert die Muster und dann ist es einfach grundsätzlich nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es schwieriger oder einfacher ist als die klassische Beziehung, aber natürlich ist da sehr viel Kommunikation gefordert. Sieht man, glaube ich, an den Menschen in meinem Buch, die reden alle wahnsinnig viel miteinander, wie wir das heute zum Glück in Beziehungen alle tun, aber sie reden vielleicht auch über schmerzhaftere Dinge und dem will man natürlich erstmal ausgehen.
Friedemann, diese Paare, die haben dir jetzt sehr offen über ihre Liebesmodelle erzählt. Werden sie eigentlich nicht auch angefeindet wegen dem, was sie da tun?
Total. Das ist traurig und ein Grund, warum ich dieses Buch dann unbedingt machen wollte und warum ich auch finde, das hat eine gewisse Öffentlichkeit verdient, weil diese Menschen wirklich ein Coming-out haben. Das ist wie Homosexualität vor ein paar Jahrzehnten. Leider immer noch sind sie die Freaks und sie machen etwas anders und damit automatisch für den Mainstream etwas falsch. Und das Deprimierende daran ist, dass sich da Muster wiederholen. Die Mehrheit der Leute, die mit diesem Modell vielleicht auf den ersten Blick nichts anfangen kann oder da ein bisschen Angst davor hat, reagiert provoziert und irritiert. Das heißt, die sagen, will mir da jetzt jemand vorschreiben, was zu leben? Oder warum müssen die damit an die Öffentlichkeit gehen? Dass das eine Alternative ist, dass da jemand eine Tür für mich aufmacht und ich kann selber entscheiden, ob ich durchgehe oder nicht, das müssen wir, glaube ich, an jedem Beispiel wieder neu lernen. Zusammen über einen längeren Zeitraum sowas hinzukriegen, das finde ich schon wahnsinnig mutig und ehrlich und das hat mich interessiert.
Und wie haben die Paare eigentlich rausgefunden, dass sie eben diesen Wunsch vielleicht auch beide haben oder im Idealfall beide haben? Also wie haben die sich zusammengesetzt überhaupt?
Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach eine Ehrlichkeit. Wir haben ja vorhin besprochen, dass jeder mal an einen Seitensprung denkt. Und wenn es vielleicht nur die Faszination des Neuen ist, wenn es gar nicht um irgendwelche bestimmten Menschen geht, sondern einfach um so ein Refreshment der Beziehung. Und der einzige Unterschied ist, dass die Menschen in dem Buch es geschafft haben, sich das gegenseitig zu sagen, was so super simpel klingt und gleichzeitig so brutal schwer ist, weil in dem Moment, wo ich meinem Partner sage, ey, ich habe körperlich Lust auf andere Menschen, da steckt immer eine mittelschwere bis gravierend schwere narzisstische Kränkung drin, weil man sowas ja nicht hat in unserem Ideal. Und das ist dieser kleine große Schritt, den die überkommen haben.
Ging da die Initiative eher von den Männern aus, eher von den Frauen zumindest, was du jetzt da gesehen hast?
Interessanterweise eher von den Frauen. Ich habe nicht mit 1000 Leuten geredet, aber ich habe, glaube ich, mit genug Leuten gesprochen, um da so ein kleines Finding haben zu können. Frauen scheinen gewissermaßen fantasievoller und offener zu sein, was eine Sexualität angeht und vielleicht auch ehrlicher. Männer, glaube ich, leiden immer noch stark unter dem Rollenbild des omnipotenten Supermans, der seine Frau zu bewachen und zu beschützen hat und zur Not anleint wie ein Hund, den man streicheln darf, aber auf keinen Fall mitnehmen. Frauen können, glaube ich, wenn sie einmal sich selbst dieses Eingeständnis gemacht haben und vielleicht dem Partner auch, viel besser mit dieser vielfältigen Sexualität auch umgehen.
Wie spreche ich das denn ganz konkret an? Also wenn ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner darüber reden möchte, heikel.
Total, ist ein langsames Vortasten, glaube ich auch. Ich bin nicht Dr. Sommer und ich möchte es auch nicht sein. Ich habe auch keine Patentrezepte. Deswegen sind, glaube ich, die Tipps in dem Buch genau eine Seite lang. Ich glaube, das muss jeder auf diesem Feld für sich selbst herausfinden mit dem Partner zusammen. Jede Beziehung ist einzigartig, jede Kommunikation ist einzigartig. Ich glaube, wenn man eine schöne, vertrauensvolle Beziehung hat, dann ist Platz dafür. Wenn mein Gegenüber ehrlich ist, sagt er, ja, das verletzt mich jetzt vielleicht, aber ganz ehrlich, mir geht es gar nicht so anders. Und dann ist man ja schon genau diesen einen Schritt weiter. Es ist wie immer reden. Reden, reden, reden.
Heißt aber auch, eigentlich muss eine Beziehung richtig gut sein, richtig nah sein. Man muss in einer guten Kommunikation sein, um sowas ansprechen zu können.
Es braucht ein Fundament, ja. Es braucht viel Liebe, viel Kommunikationsfähigkeit, viel Vertrauen, absolut.
Das heißt, wenn die Beziehung eh scheiße läuft, dann ist, glaube ich, eine Öffnung wahrscheinlich eine richtig schlechte Idee.
Das ist auch die Erfahrung, die die Menschen in meinem Buch mir immer wieder mitgegeben haben, die es vielleicht auch schon in anderen Konstellationen probiert haben und gesagt haben, das funktioniert nur, wenn du mit dir und deinem Partner grundsätzlich im Reinen bist. Dann kannst du alles drauf aufbauen.
Kann man emotionale und sexuelle Treue trennen? Also wie machen die Paare das?
Jein, ich glaube, manchen Menschen fällt es leichter, manchen schwerer. Das Klischee sagt, es fällt Frauen schwerer. Ich habe anderes erlebt, ich weiß es nicht. Man kann es insofern trennen, dass, glaube ich, die Gefahr, sich zu verlieben, vor der viele Leute Angst haben bei einer Öffnung der Beziehung oder beim Seitensprung, ich glaube, die sinkt eher, wenn man mit dem Partner drüber redet und es kein so krasses Geheimnis ist, weil dann geht auch ein gewisser Reiz dann schon wieder weg und so eine Fluchtmöglichkeit, weil dann ist es wirklich einfach nur in Anführungsstrichen Sex und dann überhöht man es nicht mit irgendwie biografischen Sachen und sagt, ah, der Partner war irgendwie blöd zu mir und jetzt gehe ich fremd oder so, dann ist es einfach ein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, sich dagegen abzusichern, eben dieses Sexuelle und Emotionale zu vermischen.
Wie gehen die Leute mit Eifersucht um? Ich stelle mir das einfach schwer vor, selbst wenn man die Regeln hat, man ist zu Hause, guckt gerade Fernsehen und weiß, okay, die Freundin, der Freund ist gerade in Karlsruhe und ja, wer weiß.
Das ist schwer. Ich will überhaupt nie sagen, das wäre einfach. Das wäre sozusagen ein Produktversprechen, was ich nicht halten kann. Und dann kriege ich böse Briefe. Nein, das ist schwer. Und auch die Paare in meinem Buch, so reflektiert und progressiv sind, die kämpfen alle damit oder haben damit gekämpft. Einer bezeichnet Eifersuchtsabbau wie emotionales Yoga. Man dehnt sich und geht immer einen Schritt weiter und atmet tief durch. Und es tut auch manchmal weh, aber es tut auch irgendwie gut. Ich glaube, grundsätzlich mal zu erkennen, dass Eifersucht nicht vom Himmel gefallen ist und dass Eifersucht viel mit dem zu tun hat, wie ich mich sehe, wie ich den Partner sehe und die Beziehung sehe und dass ich daran was ändern kann. Ich glaube, das ist schon so ein erster wichtiger Schritt und das hilft schon unheimlich. Eifersucht ist keine Krankheit. Eifersucht wird gemacht und die mache ich mir selber und ich kann sie auch abbauen. Es gibt natürlich Leute, die werden nie eifersuchtsfrei sein und das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen nicht alles nackte Hippies sein, die herumspringen und uns beglückwünschen. Aber ich kann auch versuchen, mich für den Partner zu freuen, wenn er eine schöne Zeit hat.
Polyamor, offene Beziehung, nicht exklusive Liebe. Es gibt ziemlich viele Bezeichnungen dafür. Friedemann Karik, wie nennen die Paare, die du getroffen hast, ihre Form der Beziehung? Haben die da eine Art Label für?
Also die meisten Leute, die ich getroffen habe, haben eine große Aversion gegenüber diesen Labels, weil sie damit immer schnell in komische Schubladen gesteckt werden. Ich versuche, die auch zu vermeiden. Grundsätzlich ist ein Begriff wie offen, finde ich ganz schön, weil man ihn nicht nur sexuell deuten kann, weil er nicht nur klingt wie Beine breit und jetzt geht's los, wir sind ja so offen in unserer Beziehung, sondern weil er auch heißt, wir sind offen gegenüber neuen Ideen grundsätzlich und wir bleiben nicht in diesem geschlossenen Modell, was uns vererbt wurde von unseren Eltern, von der Gesellschaft, sondern wir sind offen dafür, Sachen auszuprobieren, aber zusammen. Wir sind offen, nicht ich bin offen.
Mein Eindruck war, ich habe so ein bisschen quer gelesen durch die Geschichten und beide müssen es auf jeden Fall wollen. Aber dann gibt es ja diesen Punkt, wenn Leute Kinder kriegen. Ja, mein Eindruck war, das wird dann nochmal schwieriger, ein offenes Modell zu fahren, in dem Moment, wo Kinder ins Spiel kommen.
Ja, völlig natürlicherweise. In vielen Fällen, auch im Buch, ist es so, dass diese Menschen dann sozusagen die offene Beziehung aussetzen oder kurz geschlossen sind sozusagen, weil da natürlich auch einfach noch eine Geschlechter, wenn man so will, Ungerechtigkeit ist, weil gerade die Frauen natürlich in puncto Schwangerschaft und dann, wenn die Kinder noch klein sind, jetzt nicht so Bock haben auf irgendwelche Abenteuer. Es ist ja völlig normal und banal, da kann man ja drüber reden. Dann ist der zweite Schritt natürlich irgendwann, wenn man sagt, okay, wir möchten dieses Konzept aber wieder weiterführen, wie sagen wir es dann irgendwann Kindern? Es ist eine ältere Frau, auch im Buch, die hat dann schon Kinder im Teenager- oder dann später Erwachsenenalter, die sagt denen dann auch, was los ist. Ich glaube grundsätzlich, das kriegt man gemanagt. Wichtig finde ich, ist, dass man sich nicht total unter Druck setzt dann irgendwann und sagt, naja, aber wir sind ja trotzdem cool, nur weil wir jetzt Kinder haben, müssen wir jetzt nicht spießig sein. Das sind genau die Kategorien, um die es nicht geht. Man sollte glücklich sein und es gibt ja auch Lebensphasen, da muss man nicht alles haben.
Mhm. Du thematisierst im Buch auch so ein bisschen die Schattenseiten, kommst mit einem US-Soziologen, der so sagt, naja, vielleicht ist diese ganze neue Offenheit gar nicht so geil, weil Intimität wird verraten, Liebe wird in gewisser Weise asozial. Also was ist sozusagen der Kritikpunkt an offenen Beziehungen?
Ja, Richard Sennett, der diese Begriffe geprägt hat, also die Tyrannei der Intimität, hat es, glaube ich, schon 1976 geschrieben. Was er meinte, ist, dass Liebe und Beziehung und Partnerschaft, was vorher so im Zuhause, im privaten Raum, in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat, zunehmend in den 60er, 70er, 80er Jahren in die Öffentlichkeit geraten ist. Dass ich zum Beispiel auch sage, ich liebe diesen Musiker und ich gehe hin und schmeiße ein Kuscheltier auf die Bühne. Das heißt, meine Affektionen drücke ich so öffentlich aus. Das ist eine Intimität, die sehr in den Vordergrund geholt wird. Endstufe Pornos, ja, wo man sagt, da ist eine körperliche Intimität, die ist total offen und dann sind wir in einer Gesellschaft, die in Anführungsstrichen oversex und underfucked ist. Das sehe ich schon auch, dass sich da eine Spirale immer heißer dreht und dass das auch einen totalen Druck auf Menschen ausübt, den ich auch selber spüre, so ehrlich kann ich zugeben, dass man das perfekte Sexleben hat, das perfekte Liebesleben, dann eben meinetwegen daraus noch eine offene Beziehung macht, damit man auch ja nichts verpasst, dass man eben diese Selbstverwirklichung in dem individuellen Glückslabor, was die Liebe heute ist, so ein bisschen so weit treibt, dass irgendwann alles explodiert und man nicht mehr so genau weiß, welche Reagenzgläser sind noch da. Mhm. Die Gegenbewegung gibt es ja aber auch schon, die sogenannte Achtsamkeit oder Bewusstheit. Ich glaube, man muss immer wieder einfach aufpassen, dass man nicht getrieben wird von allem dem, was da draußen ist, an Möglichkeiten.
Und trotzdem ist die Gefahr, dass Liebe und Sexualität irgendwie auch zum Konsumgut werden, ne? Wisch und weg irgendwie.
Ich sehe das immer so halbkritisch. Ich finde es auch komisch und verwerflich manchmal, wenn alles mit halbnackten Frauen beworben wird und gewisse Magazine nur noch Titel verkaufen mit halbnackten Frauen, weil ohne Sex geht's nicht mehr. Andererseits ist immer noch so viel Sexualität im Verborgenen und so viele Menschen trauen sich nicht das auszuleben, worauf sie eigentlich Lust haben. Dass es so eine Ambivalenz ist. So, mir kann man ja auch vorwerfen, wozu muss es noch dieses Buch geben? Noch mehr Sex in der Öffentlichkeit? Sollen die Leute das doch zu Hause machen, in ihren Betten? Und andererseits weiß ich einfach, dass sehr, sehr viele Menschen, die sich als Minderheiten fühlen oder vielleicht gar keine sind, immer noch sich selbst ein bisschen unterdrücken, weil sie denken, ich bin nicht normal. Und da, glaube ich, kann eine Aufklärung nie schaden.
Wir haben vor zwei Wochen noch eine Sendung gemacht über den Trend wieder zu mehr Hochzeiten, mehr Kindern. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind ziemlich eindeutig.
Ist es so?
Ist so. Es wird wieder mehr geheiratet. Und
sehr schön. Ich bin ein großer Freund der Hochzeit, muss ich sagen. Und der Ehe an sich, finde ich toll.
Ja, aber ist das so ein Gegentrend, weil wir eine gleichzeitige Gesellschaft irgendwie sind, dass es gleichzeitig eben auch wieder diese Idee gibt, ich meine, ich weiß nicht, ob die monogam leben, ja, aber dass sozusagen das ganz klassische Zweiermodell wieder in ist?
Ja, ich glaube, es ist immer so eine Pendelbewegung. Ne? 10 Jahre lang denken alle, oh Gott, den spießigen Quatsch, den machen wir nicht mehr. Mhm. Und dann denken alle 10 Jahre, ach, so, eigentlich war es doch ganz schön. Und irgendwie ist es ja auch wieder eine Rebellion zu heiraten, wenn es vorher alle nicht gemacht haben. Ich finde es super. Ich habe im Buch ein Plädoyer für die Hochzeit geschrieben, weil ich finde, die Liebe feiern kann man nicht oft genug und nicht groß genug. Und das Interessante ist doch eher, wie man die Ehe dann definiert und wie man sie sieht. Und wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, dann finde ich es wunderschön, wie viele Leute sich da zusammenfinden, das auch öffentlich machen, sich da was schwören, immer mit der total realistischen Fußnote, hey, wenn es nicht klappt, ist es auch egal.
Sag mal, Meinst du eine Entscheidung jetzt für Modell A oder B? Hängt das auch irgendwie mit der eigenen Lebensphase zusammen, dass man vielleicht mit Anfang 20 eher sagt, ach komm, lass mal so eine Dreierkonstellation ausprobieren und man dann später vielleicht mit Anfang 30 denkt, ach, dieses Modell so der Eltern, ganz klassisch, ist eigentlich auch nicht so schlecht.
Und das Haus am See und irgendwie der VW Passat, ja, was ja auch völlig legitim ist. Wir werden alle wahnsinnig alt, das heißt, wir haben mehr Zeit, uns auszutoben, das merkt man ja schon. Ich bin 34, ich fühle mich definitiv nicht so wie mein Vater mit 34, der schon 3 Kinder und Doktortitel der Pharmazie hatte und eine Festanstellung. Da hat sich schon in relativ kurzer Zeit etwas rasant verändert. Ich glaube, am Ende wird dieses Ausprobieren auch so ein bisschen überschätzt, weil die meisten Leute doch dann irgendwann wissen, in welchen Hafen sie einlaufen wollen und das dann auch machen.
Die meisten Paare in deinem Buch, die in einer offenen Beziehung leben, die haben sich sehr enge Regeln gegeben. Also zum Beispiel ist eine dieser Regeln, wenn ich mich da richtig erinnere, keine Dates im Freundeskreis. Also wie wichtig sind denn solche klaren Abmachungen?
Klare Abmachungen sind total wichtig, weil man ja erstmal, wenn man sagt, wir öffnen die Beziehung grundsätzlich, stößt man ja ein Tor auf, ja, auf den riesigen Markt an attraktiven Leuten, die da draußen rumrennen und damit auch an Verletzungen, die damit folgen können. Das heißt, es ist total wichtig, das einzugrenzen, zu sagen, hey, das, das und das ist nicht okay und ich mache hier die Regeln. Oder wir machen die Regeln, nicht die Leute da draußen und die Verlockung. Und das gibt ja dann auch wieder Sicherheit. Was man dann im Alltag mit diesen Regeln genau macht, wie man die dann beugt, wie man die dann auslegt, das ist ja nicht so viel anders als in einer klassischen Beziehung, wo man auch vielleicht so gewisse Nicht-Angriffspakte hat, weil man weiß, ey, der andere reagiert einfach sau empfindlich auf, wenn ich über seine Eltern läster. Also lasse ich das. Im Endeffekt ist da diese sexuelle Dimension einfach auch nur eine Verlängerung der Beziehung, die auch sonst irgendwie in Absprachen funktionieren muss.
Haben sich die Paare noch andere Regeln gegeben? Was waren da noch so Absprachen zum Beispiel?
Also das, was du angesprochen hast mit den Freundeskreisen, ist total wichtig, weil sonst natürlich die Einschläge näher rücken. Ein wichtiger Punkt ist immer so, was erzählen wir uns gegenseitig? Mhm. Es gibt ja dieses Modell sozusagen des Don't Ask, Don't Tell, was viele monogame Paare in Anführungsstrichen ja schon ganz erfolgreich machen. Sie sagen so,
Karneval ist was, aber reden wir nicht
drüber. Ja, das fängt, ist ja jetzt auch gerade am Start. Ne? Oder so die Dienstreise. Ich kenne auch Leute, da sagt sie, und er ist viel unterwegs und dann sagt sie, hey, wenn es beim 41. Mal an der Hotelbar halt knallt, dann ist es halt so, erzähl es mir einfach nicht. Die meisten Paare in meinem Buch haben sich die Regel gegeben, so wie erzählen alles, weil wir einfach eine Ehrlichkeit wollen, weil wir dieses Versteckspiel nicht wollen. Mhm. Ich finde es aber auch völlig legitim, wenn man da so Abstufungen eingeht. Also, dass man sagt, erzähl mir das, aber erzähl mir nicht was und wen, weil das will ich einfach nicht wissen. Aber das ist auch so eine Entdeckungsreise, die man da macht und wo man halt ab und zu, dann tut es auch mal weh, so, das gehört dazu und dann merkt man so, okay, das brauche ich jetzt nicht und dann hat man es besprochen und dann passiert es auch nicht mehr.
Gibt es auch Paare, die gesagt haben, so, wir bauen jetzt einen Schutzmechanismus ein, also zum Beispiel Reißleine, ich merke, ich bin dann doch eifersüchtig oder sowas?
Ja, das ist bei den meisten so. Und natürlich, zum Beispiel über Emotionen reden die dann auch ganz früh und sagen, hey, ich habe da einen tollen Mann getroffen, ganz ehrlich, der hat mich jetzt anders berührt als nur körperlich. Da müssen wir drüber reden. Und dann muss, glaube ich, das Gegenüber immer wieder die Möglichkeit haben, so auf den roten Knopf zu drücken und zu sagen, hey, so geht das jetzt gerade, bitte nicht mehr. Wir sind mir wichtiger als jetzt dieses Modell. Und da kommen wir wieder zum Anfang. Ne? Wenn man sich gegenseitig wichtiger ist als irgend so ein Experiment, dann kann man das Experiment auch abbrechen.
In meinem Freundeskreis kenne ich Beispiel zum Beispiel, die sagen dann so, ja, wir spielen nur zusammen, da kommt dann noch jemand dazu. Das ist zum Beispiel auch eine Variante.
Das gibt es, glaube ich, relativ häufig. Das ist so die klassische Ménage à trois. Das ist natürlich auch gut, weil dann können ja gar keine Geheimnisse entstehen. So, dann kürzt man dieses, was erzähle ich, aus der ganzen Gleichung raus. Und das kann, und das erzählen eben alle Paare, egal wie man es genau macht, das Sexualleben des Paares extrem beleben. Weil ich einfach den anderen wieder durch die Augen des Fremden wahrnehme, weil ich auch ein bisschen einen Selbstbewusstseinsschub kriege, weil ich merke, hey, ich bin ein attraktiver Mensch, ich hätte auf dem Markt große Chancen und ich habe auch total Glück, dass ich die Frau oder den Mann an meiner Seite habe, die wird auch irgendwie geschätzt, die wird abgecheckt, die könnte einiges machen. Also da passiert einiges so, ne? Da wird so ein bisschen Kerosin wieder reingekippt in den Motor, der vielleicht gestottert hat.
Oder ich fühle mich als drittes Rad am Wagen, ne? Das ist, glaube ich, in deinem Buch auch schon mal passiert dann.
Ja, das kann passieren. Das passiert, glaube ich, wenn ich das sowieso schon von Anfang an nicht so wirklich wollte und mitmache, weil ich Angst habe, sonst geht mein Partner, meine Partnerin mir ab. Ich glaube, es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Wenn es wirklich im Konsens ist und gleichberechtigt, dann kann es sehr gut funktionieren. Wenn der Wurm vorher schon drin ist und einer zieht in eine Richtung, in die der andere nicht will, dann wird der Dritte im Bunde auf jeden Fall Probleme bereiten.
Das heißt, es müssen wirklich alle wollen. Was würdest du jetzt sagen aus den Begegnungen mit den Paaren? Was hat dir das persönlich gebracht? Das
ist immer meine Lieblingsfrage, Till. Einiges. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt, was diese Menschen machen. Es war wunderschön, die Liebesgeschichten zu hören und aufschreiben zu dürfen. So, Punkt 1. Das ist sozusagen der professionelle, persönliche Standpunkt. Punkt 2. hat es mich dazu gebracht, 0,00 Bereitschaft mehr zu haben, tradierte Modelle zu übernehmen. Ich war vorher jetzt, glaube ich, schon nicht besonders konservativ, aber ich hatte schon so ein paar Sachen, wo ich so eher so gefolgt bin und nicht reflektiert war. Jetzt habe ich das wirklich alles einmal komplett durchreflektiert. Ich habe tolle Leute getroffen, die es anders waren. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen möchte, aber ich möchte es auf jeden Fall 110% so machen, wie ich will und wie meine Freundin oder so es dann möchte. Ich habe absolut keine Lust mehr auf so einfach so hingenommene Regeln. Und das ist ein sehr schönes Gefühl der Freiheit, was mir diese Leute gegeben haben.
Dankeschön. Friedemann Karik, für deinen Besuch hier bei D-Radio Wissen, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, man kann neugierig bleiben. Es ist ein spannendes Feld, ne?
Ja, vielen Dank. Und es ist ein endloses Feld. Das ist ja das Schöne an der Liebe.
Endlos ist aber nicht diese Sendung. Das war Eine Stunde Liebe für heute mit Friedemann Karik. Das Interview, das haben wir diese Woche schon aufgezeichnet. Sein Buch, Wie wir lieben, vom Ende der Monogamie, das ist im Blumenbach Verlag erschienen. Kostet, je nachdem ob digital oder analog, zwischen 15 und 20 Euro. Ich sage danke für euer Interesse. Ich bin Till Opitz. Bleibt liebevoll.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.